Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist der Bern in der Plauderecke und auch heute wieder, wie in letzter Zeit öfter, ist die Plauderecke unterwegs und heute hat mich der liebe Sven zu sich nach Hause eingeladen. Hallo Sven.
Hallo, guten Abend.
Ich sitze hier vor einer ganz, ganz tollen Bücherwand und gegenüber ist die Nerdwand, da steht ein Phaser und ein Tricorder.
Ja, das sind Replika.
Ach, sind nicht die echten? Ach,
Mensch. Es sind nicht die echten. Und meine Mutter hat wegen des Phasers irgendwann mal gesagt, wieso hast denn du einen Akkuschrauber von Ikea im Regal stehen?
Ja, ich nehme mal an, dass die ersten Phaser auch so irgendwie danach gemacht wurden oder so.
Möglicherweise, oder? Wir machen ein Foto nachher.
Ja, ich habe schon eins gemacht.
Der Akkuschrauber.
Ich habe schon eins gemacht.
Hast du schon eins gemacht? Okay. House and Garden.
Wir wollen aber jetzt gar nicht über Svens Nerdtum reden, wobei es euch ja wahrscheinlich schon bewusst ist, weil ich ihn ja immer als Experte für ganz bestimmte Themen habe. Wir wollten ja auch irgendwann mal vielleicht dann mal was über James Bond wollten wir mal machen, ja. Gell? Star Trek wäre auch Experte. Akte X wäre auch gut.
Ne? Wobei ja, das Thema heute ja, das streift ja so ein bisschen.
Genau, das wäre jetzt nämlich meine Überleitung auch gewesen, weil wir wollen uns heute über einen seiner Lieblingsautoren unterhalten, also ist auch einer meiner Lieblingsautoren. Es geht um James Tynion, den Vierten. Römisch 4, ne, hat er hinten dran irgendwie so ein ganz edles Anhängsel.
James Tynion VI.
IV, intravenös.
Ah ja, IV, natürlich.
Ja, ne? Ja. Herr Mediziner, aber wir haben doch Latein gehabt, oder? Naja, auf jeden Fall ist der Sven aber auf jeden Fall der bessere Experte als ich, deswegen...
Ich bin einfach nur ein begeisterterer Follower einfach auch. Also,
ja, du hast ihn eigentlich für mich entdeckt. Ich bin selber gar nicht drauf gekommen, so auf ihn.
Aber die erste Serie von ihm, die Creator-owned, war die Mimetic. Die habe ich tatsächlich bei euch im Laden als einen Impulskauf gekauft.
Das war das, was jetzt nochmal im Dreierband rausgekommen ist.
Ja.
Ja, das war sein erstes.
Also das war eine Creator-Owned-Serie, mit der Bekanntheit erreicht hat. Ja. Tynion ist ja ein Schüler eigentlich von Scott Snyder, der jetzt ja riesige Erfolge mit Absolute Batman, also ein arrivierter Comic-Autor ist. Und Tynion hat ja quasi so ein bisschen unter ihm gelernt. Und der ist auch gefördert worden von Scott Snyder.
Echt?
Ja.
Ach ja, das wusste ich gar nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass amerikanische Autoren dann auch wieder... Schüler haben. Bei den Zeichnern kennt man das eher, ne?
Also ein Mentor.
Bill Sienkiewicz war Schüler von Neil Adams und sowas, das kennt man, ne?
Mentor, aber, ja. Also jetzt nicht, wird sicherlich jetzt da keine klassische Lehre absolviert haben, aber er war so eine Art Mentor, das hat Tynion auch öfter mal gesagt. Also die hatten jetzt auch eine Kollaboration bei Department of Truth. Die Null ist ja von Scott Snyder geschrieben worden.
Ja, wir nehmen jetzt schon ein bisschen was vorweg. Wie gesagt, ja, wir haben den James Tynion jetzt alle kennengelernt an dem langen Batman-Run, den er gemacht hat. Da sind jetzt die meisten oder viele dann nochmal auf ihn gestoßen und das hat natürlich seine Creator-Owned-Serien auch nochmal geboostet. Einige von denen sind jetzt auch bekannt geworden, weil Verfilmungen anstehen. Also wir wollen heute mal ganz kurz reden über seine 3, 4 bekanntesten. Da würde ich mal sagen, ist vorneweg
Batman.
Das Batman, was er gemacht hat. Das lassen wir aber außen vor, weil wir Batman heute eben nicht machen. Wir machen die Creator-Owned. Something is Killing the Children, davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Da will ich heute mit dir drüber reden. Über Department of Truth will ich reden. Über Nice House by the Sea.
Und On the Lake.
Und On the Lake oder Sea and Lake, die beiden Serien. Und World
Tree.
Ja, da würde ich mal ein bisschen drauf eingehen wollen, weil die alle auch ein bisschen was Ähnliches haben. Wir haben es vorhin schon gesagt mit dem Akte X-Flair. Ich glaube, der hat das auch komplett geguckt. Nehme ich mal.
Ja, die Department of Truth ist für mich ja eigentlich eine moderne oder eine zeitgemäße Neuinterpretation von Akte X.
Ja.
Also wenn man sich jetzt diese Serie und dieses Konzept von Akte X anschaut, das ist eine Serie der 90er, würde man die heute so veröffentlichen, so bringen, wäre es wahrscheinlich schwierig, weil mit den Verschwörungstheorien, das ist ja nicht sehr eher negativ auch konnotiert.
Ja.
Und wenn man sich jetzt da so einzelne Folgen auch von Akte X irgendwie nochmal so bewusst macht, das könnte man heute möglicherweise ja falsch rezipieren auch irgendwo.
Also, definitiv. Gehen wir mal kurz nochmal auf den Inhalt von Department of Truth. Was ist das Setting? Worum geht's?
Das Setting ist eigentlich, und das ist der Kniff, was es, finde ich, für eine moderne Leserschaft auch irgendwo zugänglich macht. Diese ganzen Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen sind Unsinn. Aber wenn es nur genug Leute glauben, dann werden sie in diesem Setting real. Also nicht im übertragenen Sinne.
Das heißt also,
wenn alle
dran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, auf einmal ist da hinten, geht's runter.
Und dann ist Ende. Da exerziert er so alle Verschwörungsmythen irgendwie so durch. Und die Aufgabe des Department of Truth ist zu verhindern, dass es eine gläubige Anhängerschaft gibt. Die überwachen das also. Und die Hauptpersonen sind auch wieder zwei Agenten. Also zumindest am Anfang, Mann und Frau.
Aha.
Das ist deswegen auch für mich diese Neuinterpretation.
Ja, diese Akte X-Nähe, ne?
Diese Akte X-Nähe, aber ganz toll auch dieses kollektive Unbewusste, mit dem das dann eben so erklärt wird und so ein Kommentar auf den amerikanischen Traum auch eben. Es gibt dann auch einen Gegenspieler, also so eine Art kalter Krieg, der auch noch andauert.
Also jemand, der die Mythen dann eher in die Welt ruft,
bewusst
Gläubiger und Anhänger sucht, damit die wahr werden.
So ungefähr, ja, so passiert das. Es gibt dann auch das russische Pendant, das dann eben entstanden ist als das Department of Truth, als eine amerikanische Institution, ist das Ministry of Lies.
Mhm.
Und die beiden kämpfen eben so, ja, um diese Deutungshoheit auch dieses kollektiven Unbewussten.
Cool, das ist schon cool. Und hast du dann auch so kleinere Handlungsstränge oder einen großen Strang? Ist abschnittsweise erzählt oder?
Also ich finde den Plot toll, was bei Tinian, aber auch egal in welcher Serie man ist, diese Charaktere sind schön plastisch.
Ja, ja.
Mit allen ihren persönlichen Problemen, der hat auch immer eine Queer-Thematik mit dabei, was ich immer sehr gut finde. Und da verarbeitet er sicherlich auch eigene biografische Ereignisse. Und diese Charaktere sind extrem plastisch, haben persönliche Bezüge auch zur Geschichte. Der Cole Turner, der einer dieser Agenten eben ist, der rekrutiert wird vom Department of Truth, der hat auch einen persönlichen Bezug zu einem Verschwörungsmythos im Endeffekt.
Ja, okay.
Hat da auch ein Trauma erlebt, ja, das kommt, es arbeitet
da
auf.
Ja, die Akte X-Nähe wird ja immer deutlicher.
Die wird immer deutlicher, ja. Hat jetzt nicht die Schwester, die von Außerirdischen entführt wurde, verloren wie Mulder, ne?
Naja, sondern man muss ja nicht alles genauso machen, ne?
Aber es ist da schön mit eingearbeitet, hat einen schönen Handlungsbogen, nimmt natürlich auch Bezug auf aktuelle Ereignisse. Ist eine großartige Geschichte, wenn man sich richtig einvertiefen kann.
Seine eigenen Serien sind schon alle immer mit einem sehr Mystik- bis Horror-Element versehen eigentlich. In seinem Batman war er ja sehr straight, also da war es ja Batman und die großen Bösen. Zwar auch ein komplexer Plot, aber weniger Übernatürliches, ne?
Ja, da ist wahrscheinlich das Korsett, in das er sich da reinbegeben muss, wenn er eine kommerzielle Serie einfach hat.
Ja, hätte man bei Batman vielleicht auch machen können, aber naja, aber das ist eben das Schöne an seinen eigenen Serien und die wir jetzt rausgegriffen haben, haben ja da alle so ein bisschen eben dieses ähnliche Level, düster, mystisch, leichte
Übernatürlichkeit. Ja, so ein existenzialistischer Horror fast, also diese Cthulhu,
immer das Böse ja versteckt lauert.
Ja, nicht, im
es
Hintergrund.
Ist offensichtlich, ne? Kommen wir mal zu der zweiten Serie, Something is Killing the Children. Es ist ja auch so, die Monster, die Kinder entführen, töten und die auch nur die Kinder sehen können.
Mhm.
Ja, also auch so, das versteckte Böse.
Mit der Erica Slaughter.
Erica Slaughter ist
auch eine starke
Hauptperson.
Starke Protagonistin, die ja in einer Ablegerserie auch ihre eigene Background-Geschichte irgendwie bekommt. House of Slaughter, die ja auch extrem erfolgreich läuft.
Ja.
Auch da ganz toll eben erzählt. Und er ist ja damit extrem erfolgreich und das belegt ja auch so ein bisschen dieser Umstand, dass jetzt alles verfilmt wird, mehr oder weniger.
Was wird jetzt? Ich glaube,
Something is Killing the Children als verfilmt? Animated Serie für Erwachsene soll das sein.
Okay.
Da ist er wohl auch an der Produktion mit beteiligt. Department of Truth ist, glaube ich, schon ewig optioniert auch, ob das eine Realserie wird oder nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch die Exquisite Corps, die neueste Serie, die ja eigentlich die neueste Independent-Serie.
Die habe ich jetzt noch gar nicht gelesen.
Ha.
Da weiß ich noch nichts von. Da musst du mich jetzt mal aufklären. Was ist bei Exquisite Corps das Setting?
Exquisite Corps ist das Setting, das die reichsten Familien, ich weiß jetzt nicht, ob der Vereinigten Staaten oder der ganzen Welt, quasi so ein Stellvertreter-Kampfturnier austragen in einer Kleinstadt. Die wählen quasi Kämpfer für ihr Haus aus und die treten dann gegeneinander an, nicht so ohne
moderne Gladiatoren,
moderne Gladiatoren oder auch so eine Battle Royale-Geschichte eigentlich. Schon so, dass erheblicher Kollateralschaden entsteht, auch in dieser Kleinstadt. Die Serie hat ja eine unheimliche Beliebtheit erzielt. Gab ja da auch diese Blindback-Aktion. Das heißt also, wo Variant-Cover in quasi Wundertüten verpackt wurden und die wurden teuer verkauft über Whatnot, eBay Live zum Beispiel. Und also da hat er auch so eine Anhängerschaft, die rein nur über diese optische Seite an diese Serien.
Da könnten wir noch was nachtragen zu dem Department of Truth, weil das finde ich einfach grafisch auch absolut sensationell. Das ist ja so ein ganz düsterer Strich, so eher so in Richtung, sagen wir mal, Dave McKean oder sowas. Wirklich auch da ist ja die Wahrheit irgendwo so verschwommen nur da. Es ist ja gar nicht richtig, du hast keine ganz klaren Striche und klare Figuren, sondern es ist ein sehr verwaschener Stil, würde ich
Martin
mal sagen.
Martin Simmons zeichnet das.
Ja.
Das erinnert mich immer an das Paranoia-Kino der 70er. Also wenn man diese Filme, der Marathonmann oder zum Beispiel, fällt mir der Titel nicht ein, der Film, wo Gene Hackman ein Tontechniker ist und zeichnet einen Mord auf und recherchiert das dann. Also dieses Paranoia-Kino, das ist ja auch so ein feststehender Begriff der 70er Jahre.
Paranoia-Kino der 70er?
Der 70er, das ist ein feststehender Begriff tatsächlich. Also das ist tatsächlich. Und das erinnert unheimlich, auch wie er mit Licht und Schatten arbeitet, diese Andeutungen, die sind das eben auch so verwischt. Das ist, passt unheimlich gut dazu. Und was da auch entstanden ist, Variant Cover, das war ja so eine Geschichte, die...
Ja, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen dann eben, ne? Weil diese Variant Cover Geschichte, von der du gesprochen hast, in Blindbags werden die versteckelt und die Varianten erzielen relativ hohe Preise dann auch auf
zumindest
dem Sammlermarkt.
Zumindest mal im Erstverkauf,
oder auf dem Sammlermarkt, auch im Zweitmarkt dann oft und so. Da wird auch auf bestimmte Stile sehr viel Wert gelegt, beziehungsweise auf eine Doppeldeutigkeit dann oft.
Bei Department auf alle Fälle.
Gell? Ja. Also da ist eben dieses, das Cover zeigt eigentlich schon, was in dem Heft passiert, aber haut immer noch irgendeine Info von was ganz anderem mit rein. Zum Beispiel gibt es ein Variant-Cover, das auf einen James Bond
abzielt. Es gibt Variant-Cover, die Mondlandung mit integrieren als manipulierte oder als fingierte Filmkulisse und so weiter. Und
also da ist einfach nochmal so eine Metaebene, so eine Doppeldeutigkeit nochmal in den Covern mit dabei. Und das macht es einfach dann nochmal spannender, als nur, da hat jemand anders nochmal was gezeichnet.
Das ist irgendwas,
einfach nochmal mehr. Ja. Und deswegen sind die dann auch oder erreichen die auch extra nochmal so eine Popularität.
Das wird so ein bisschen auf die Spitze getrieben mit den Variants bei Exquisite Corps. Und da gab es dann eben auch diese Blindbags und diese Variants mit der 1:250-Variante und so weiter. Also die dann sehr selten sind und dann eben auch entsprechend teuer. Und dafür gibt es auch einen riesigen Markt. Bin da auch eigentlich auch durch die Serien so ein bisschen dazugekommen, das zu verstehen. Weil ich Comics ja immer sonst gekauft habe, um sie zu lesen.
Ja, ihr Deutschleser habt das natürlich nicht. Da gibt es dann einen Band mit einem Hardcover, schönem Titelbild vielleicht vorne drauf. Und manchmal sind dann hinten dran die Variant-Cover mit eingefügt.
Wenn's Splitter, ja.
Splitter macht es zum Teil, zeigt die euch. Aber Sven kauft jetzt die Sachen zum Beispiel schon als Hefte aus USA direkt importiert von uns und hat dann da nochmal für eine Storyline halt 5 einzelne Hefte zum Beispiel, ja, und dann auch 5 Titelbilder, was schon nochmal den Reiz dieser Einzelhefte einfach auch ausmacht. Ja.
Da kommt ein Sammelaspekt dann natürlich auch dazu.
Ja, ich finde es aber auch einfach auch schön, ja. Also auch das Comic-Heft dann rauszuholen, das ist wieder ein Cover für dieses Heft, für diesen zweiten Teil der fünfteiligen Geschichte, ist es ein extra Titelbild nochmal. Und wir lesen ja Comics nicht nur, weil wir die Geschichte lesen, sondern weil wir auch die Kunst daran mögen.
Ja.
Also ich freue mich auch an einem tollen Cover oder ich freue mich auch, wenn ich Kataloge durchschaue und sehe, da hat einer sich ein geiles Batman-Cover ausgedacht. Sieht einfach toll aus. Ja? Deswegen kaufe ich jetzt nicht unbedingt gleich das Heft, aber man kann sich da trotzdem dran freuen.
Splitter macht es aber sehr gut, die Veröffentlichung der Hardcover von Department of Truth. Das sind schöne Ausgaben. Sind auch gut übersetzt. Ich habe es auch nochmal auf Deutsch gelesen. Das hat dann immer auch so diesen Aspekt, weil die Handlung so komplex ist, will ich mich selber immer so ein bisschen manchmal überprüfen, kriege ich auch wirklich alles mit.
Ja, da gebe ich dir voll recht. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, im ersten Band reinzukommen. Mhm. Also ich habe erst mal so 10, 20 Seiten gelesen und ich habe, scheiße, ich check gar nichts. Ich check ja gar nichts, ja, und habe dann nochmal angefangen. Also ist schon nicht ohne, ja.
Also Serien wie zum Beispiel Something is Killing the Children, da finde ich, es ist einfacher
anzukommen. Das ist straighter, das ja. ist einfacher. Da ist auch die Artwork straighter, die ist auch klassischer, sagen wir mal, klassischerer Comic-Stil, nicht ganz so
Da fällt mir ein, artsy. Nicht so artsy. Es gibt ja eine ganz große Independent-Serie, die ja auch in seinen früheren Jahren erschienen ist. Das ist The Woods.
Ja.
Der Plot ist, dass eine Highschool quasi von einem auf den anderen Moment verschwindet, also eine amerikanische Highschool, und materialisiert sich auf einem Planeten, der Lichtjahre von der Erde eben entfernt ist. Mhm. Und das ist so ein Herr der Fliegen-Topic auch. Was passiert, wenn diese Schüler da eben zurechtkommen müssen mit relativ wenig Aufsichtspersonal? Mhm. Das ist eine relativ lange Serie auch gewesen, bei Boom erschienen. Ich weiß aber gar nicht, ob es die auf Deutsch gibt.
Die hat es nicht auf Deutsch gegeben.
Auch nicht, ne?
US gibt es die als Paperback sicher auch, weil Boom macht auch immer gute Sachen. Bringt das alles nochmal raus, aber Deutsch ist das nicht raus.
Auch sehr, sehr lesenswert, muss man sagen. Die Frühwerke Mimetic, das gibt es auch als...
Das gibt es als einen Band, Completo, als Complete Edition, aber auch nur auf Englisch.
Auf Englisch.
Haben wir aber da.
Und das war der Einstieg.
Sachen haben wir sowieso da, klar. Also Department gibt es auf Deutsch und Englisch. Something's Killing the Children gibt es mittlerweile schon 8 Bände auf Deutsch bei Splitter. Das haben sie also sehr zackig rausgebracht. Die House of Slaughter sind auch schon raus, alle 4 oder 5. Das heißt, das ist ja dann, glaube ich, schon die komplette Serie. Die ist ja limitiert auf 20, ja. Ne, waren es irgendwie. Dann ist die Story zu Ende. Das ist ja eigentlich die Ursprungsgeschichte ein bisschen von Erica Slaughter, ne? Oder von den
der Background, der Dynastie. Ja, also eigentlich. Mimetic war der Einstieg für mich. Das war diese Geschichte, als ich gelesen habe, war für mich klar, was Tinian schreibt, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Geht es ja darum, dass ein infektiöses Meme, also es ist eine Invasionsgeschichte eigentlich, die mit einem infektiösen Meme beginnt und ganz toll erzählt, spannend. Auch wieder dieses kosmische Grauen, das da im Hintergrund ist. Also kein so ein vordergründiger Horror. Gleichzeitig aber auch wieder interessante Charaktere, war so der Einstieg. Ist auch lieferbar und ist eine tolle Geschichte. Ist auch abgeschlossen nach, ich weiß nicht, 3 oder 4 Einzelausgaben waren es gewesen.
Ja, das waren ja 3 so einzelne Oversized. Geschichten eigentlich, die gar nicht direkt was miteinander zu tun hatten.
Die waren verknüpft.
Die waren verknüpft, aber waren eigentlich 3 einzelne Settings, ne? Also wir halten mal fest, er hat auf jeden Fall wahrscheinlich sein Lovecraft gelesen. Mhm. Er hat das
C.G. Jung.
Paranoia-Kino der 70er.
Ja. Jung, also C.G. Jung, das kollektive Unbewusste. Also das hat er mit Sicherheit, also das glaube ich.
Der Typ ist weit gereist, der ist ja noch gar nicht so alt, ne?
Anfang 40, Anfang 40 oder Ende 30.
Ja. Ja, dafür hat er schon ganz schön was hingelegt, also und auch eben sehr schnell Mods-Popularität erlangt, muss man sagen, ja. Ja, Something's Killing the Children haben wir. Jetzt eher klassischer Horror, Nice House by the Lake.
Ja, das ist auch wieder so eine Ensemble-Geschichte, mehrere Charaktere, die das Ende der Welt in einem Haus überleben, indem sie von einem vermeintlich Außerirdischen, den sie aber primär als einen Mensch kennengelernt haben. Und in dieser ersten Serie, Nice House on the Lake, das ist die erste, da wird dann auch erzählt, wie sie den kennengelernt haben, was so ihre Background-Geschichte ist. Diese Charaktere sind auch immer ja so gewisse Archetypen. Der Schauspieler, der Musiker, der Wissenschaftler. Mhm. Das wird auch gut beschrieben. Auch so, wie sie grafisch dargestellt sind, sind sie schön unterscheidbar, sodass man da nicht den Überblick verliert. Ist eine gute Geschichte und wird ja aktuell auch fortgesetzt mit Nice House.
Aber es ist eigentlich gar nicht so klassischer Horror. Da sind wir da auch wieder im Mischbereich.
Oder? Kein Slasher.
Nee. Gore. Klingt eigentlich ein bisschen so, ne? Klingt so wie Cabin in the Woods oder sowas, ist es aber gar nicht so.
Ist aber mehr wie so Big Brother am Ende der Welt eigentlich. Also zumindest fängt so mit Nice House on the Lake an. Also
okay, man hat es jetzt gemerkt, dass ich da schlecht vorbereitet bin. Ich habe es nämlich nicht gelesen.
Ja, die Menge ist ja auch, also die hat ja relativ viele Serien einfach auch geschrieben.
Und aber deswegen, ja, und ich meine, weil ich es nicht gelesen habe, habe ich mich ja an dich gewandt. Ne? So, das macht man ja mit Experten so. Ne? Sollten die in unserer Politik auch öfter machen? Man hat keine Ahnung, holt sich aber jemanden, der eine Ahnung hat. Das könnte echt in vielen Bereichen helfen.
Ansonsten nur noch Gespräch mit Cyburn.
Ja, Cyburn ist raus.
Ich stelle mir da immer so eine Max Headroom-Figur vor, ja, irgendwie, ja. Die so aufflackert auf so einem Röhrenfernseher.
Ja, so wenn die Tür vom Laden aufgeht, dann sitzt da so ein
Wackel. Einfach nur noch der Röhrenfernseher an der Kasse.
Ja, genau. Ja, also Nice House by the Lake wurde dann fortgesetzt von Nice House by the Sea. Mhm. So ähnlich.
Das geht jetzt bei Vertigo. Das ist ja wieder neu aufgelegt worden als Imprint von DC.
Als Imprint machen sie die Serie weiter, ja. Weil eigentlich von Tinian alles weitergeht, weil es eben so gut läuft.
Läuft eigentlich alles im Moment?
Also, das Erstaunliche ist ja, oft ist es so, dass ein Autor, wenn er dann den Zuschlag bekommt, jetzt einen großen Titel machen zu dürfen, sei Spider-Man oder Batman, eigentlich keine Zeit mehr hat für seine Creator-Sachen. Die schlafen ja dann oft ein. Ne? Der Warren konnte kein Saga mehr machen. Stan Sakai, der dann seinen Usagi nicht mehr gemacht hat, weil er auch bei DC irgendwas gemacht hat und so weiter. Also, Tinian, der haut ja 4 Titel im Monat raus.
Ja, und er ist auch unheimlich aktiv auf Conventions. Kann das so ein bisschen bei Social Media auch verfolgen. Der ist auf vielen Conventions und muss irgendwie immer noch die Zeit finden, das zu schreiben. Ja, und muss scheinbar auch einen unerschöpflichen Fundus an kreativer Energie haben.
Ja, weil es ist ja wirklich nach wie vor alles gut und dann haut er eine neue Serie raus wie Exquisite Corps und die ist wieder geil, ja. Also
sicherlich sind da immer wieder Anleihen, wo man sagt, da findet man Parallelen eben zu Battle Royale oder so eine Purge-Geschichte ist das ja auch. Dieser Film, wo quasi so eine generelle Strafamnestie ist, also auch in so einer fiktionalisierten Zukunft und dann Mord und Totschlag nicht sanktioniert wird.
Ah, okay.
Da gibt es solche Anleihen eben, aber er erzählt das immer frisch, er bringt da immer eine eigene Perspektive mit und es ist auch nicht so, dass man sagt, ja, Tinian macht immer wieder dasselbe. Du findest zwar sicherlich Themen, die ihm wichtig sind.
Ja klar, das haben wir ja schon ein bisschen gehabt, der versteckte Horror immer irgendwo, das nicht ganz sichtbare Grauen ist einfach immer ein Thema. The Ghost in the Machine, dann bei World Tree dann nochmal ein bisschen mehr das Thema. Seine große Stärke ist dann aber in diesen Settings ja eben wieder die Charakterzeichnung, das Character Building, die Figuren, die du dann hast. Und die wiederholen sich auch nicht. Die sind auch nicht Stereotyp. Das ist ja das Tolle dann dran. Ja? Du hast immer wieder ganz spannende Charaktere, denen du gerne weiterfolgst.
Ein Aspekt, der da auch im Kleinen eben diese Charakterisierung, es fühlt sich immer so an, als wenn sie ein Leben vorher hatten, bevor ich die Comicbuchseite aufgemacht habe und als wenn sie ein Leben haben, wenn ich das zumache.
Ja.
Und ich kann eben immer teilhaben. Das ist ja auch das Schöne, wenn man die Hefte lesen kann im Original, dass man eben immer so eine...
Das ist immer das, warum ich sage, die US-Hefte sind ja immer so ein bisschen wie eine Fernsehserie. Ja. Ich gucke dann jeden Monat meine Folge, also im US-Heft halt dann jeden Monat, die Serie vielleicht jede Woche, aber es sind Serials, es geht immer irgendwie weiter. Ich kann eigentlich auch normalerweise immer überall einsteigen, wo die Leute ja immer so ein bisschen den Respekt davor haben. Und dann lese ich aber einfach immer weiter und folge den Charakteren, wie sie sich entwickeln. Ne? Solange bis ich sie halt dann irgendwann langweilig finde oder dem Autor nichts mehr einfällt oder sowas. Ne? Aber
passiert ja bei den Creator-Owned.
Passiert ja bei einer Fernsehserie auch, dass du sagst, nö.
Ja. Ne? Aber bei den Creator-Owned Series ist es ja eher selten. Also das sind ja keine, also ganz selten, dass es so durchlaufende über Jahrzehnte.
Und genau, es sind meistens keine so endlosen Serien. Ich meine, gut, da gibt es spannende Ausnahmen wie Spawn.
Es gibt nur Spawn. Ich kenne keine Creator-Owned Series.
Der Savage Dragon. Savage Dragon ist eine Creator-Owned von Anfang an, hat nur der Eric Larson selber gemacht und der hat die wirklich ja kontinuierlich erzählt. Der erzählt die ja sogar in Echtzeit. Also der altert ja, der hat ja dann einen Sohn. Der Sohn ist jetzt mittlerweile der Dragon und so weiter. Also Savage Dragon ist wie eine durchgängige Fernsehserie.
Das General Hospital der Comics.
So ist es. Ganz genau.
Wie du immer sagst.
Bisschen brutaler. Also im General Hospital gibt es auch viel Blut, aber das ist auf anderer Ebene. Der Savage Dragon ist ja ultra-splatter-mäßig auch.
Fang damit nicht auch noch an.
Ja, da gäbe es eine schöne Omnibus-Ausgabe, die ich dir empfehlen könnte. Aber der ist halt sehr 90s, auch vom Erzählstil her, aber den haben sie ja auf Deutsch auch wieder rausgebracht bei diesem Heftchenverlag.
Zauberstern.
Und da läuft er ganz gut eigentlich. Da fahren gerade so die älteren Leser, die gerne in den 90er Jahren Comics gelesen haben, fahren da halt wieder drauf ab. Nee, der ist schon sehr unterhaltsam. Aber der ist auch eine Creator und Serie, die so ongoing war. Was auch sehr lang lief, war der Cerebus damals. Mhm. Aber der war schon sehr abgespaced dann. Der vom Dave Sim. Sagt dir das noch was?
Nee. Also der Dave Sim? Ja. Schon, aber...
Ja, der hat ja auch 300 Bände. Da hat ja der McFarlane schon behauptet, er hätte die längste Serie, als er dann irgendwann die 250 geschafft hat und dann alle so, Dave Sim hat schon 300 Cerebus-Ausgaben, alle komplett selber gemacht. Aber McFarlane halt wieder... Das,
ja. Aber der hat sich ja auch gleich aufs Comic geschrieben, dass er die erfolgreichste Serie der Welt hat.
Ja, also jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Auf das World Tree wollte ich noch kurz eingehen. Das ist nämlich auch auf Deutsch beim Splitter erschienen, auch in einer sehr schönen Ausgabe. Was ist da nochmal das Setting? Wir haben es schon ein bisschen kurz angeteased, so Ghost in a Machine.
In einem Teil des Internets mehr oder weniger, was dann auf die reale Welt übergreift, und es müssen sich dann auch wieder mehrere Protagonisten dem entgegenstellen, die auch eine gemeinsame Vergangenheit haben und sich dann erst wieder zueinander finden müssen, die sich also auch eine lange Zeit nicht mehr gesehen hatten, und die treten dann gemeinsam sozusagen dagegen an. Mhm. Auch eine absolut, wieder originelle Idee, auch im Vergleich zu dem, was er vorher gemacht hat. Also
ja, er hat auch wieder diese Metaebene, dass irgendwas Reales, Irreal, Real wird. Also dass es noch so ein Netz hinterm Netz gibt, ein Internet hinterm Internet, und das ins Reale reinschwappt. Deswegen ist es nicht so unähnlich und ist trotzdem ganz anders. Mhm. Also es war auch eine geile Idee bei ihm, dieses Reales mit dem Irrealen verschwimmende. Mir fehlen die Worte.
Also dieser Einbruch des Grauens in eine Realität.
Ja.
Also schon so Lovecraft-Anleihen, die da mit dabei sind. Ja. Und die erste Ausgabe von World Tree liest sich ein bisschen so wie ein Terminator-Film.
Okay.
Also fühlt sich's an. Aha. Also so dieses Gauen, wie das dann einbricht, also wie so quasi diese Verstofflichung des Gauens ist, das ist fast so ein bisschen wie der erste Terminator-Film. So,
die Maschinen erhoben sich aus der Asche des nuklearen Feuers.
Nur ist es da eben anders. Mhm. Also absolut lesenswert, auch gutes Artwork. Auch da gibt's tolle Variant-Cover, die auch mit dieser Thematik Computer, Web und so spielen. Absolut interessant. Teilweise aber auch gar nicht erschwinglich. Also
jetzt nicht, dass du davon welche verkaufen würdest, aber besitzt du denn von diesen Variant-Covern welche?
World Tree nicht, nee.
World Tree hast du gar keine?
Nein, ich habe einige von Department of Truth tatsächlich.
Aha. Da hast du das James-Bond-Cover.
Da habe ich das James-Bond-Cover. Das musste ich mal zweimal kaufen, weil einmal ist es gekommen, da hat es der Postbote
gerollt
geknickt in den
Briefkasten.
Und dann war es quasi nur noch Altpapier.
Wir können da noch?
Der war schon weg. Ich habe tatsächlich das Department of Truth 0, also die Nullnummer von Scott Snyder, die habe ich signiert in diesem Akira-Variant-Cover.
Von wem signiert? Vom Snyder?
Von Scott Snyder.
Oder nur vom Snyder?
Nee, Tinian hat es nicht unterschrieben. Im Slab.
Im Slab?
Im Slab.
Also ein Slab ist ein, das heißt, das Heft ist eingeschweißt in ein festes Plastikcover, in eine feste Plastikhülle, aus der man es nicht mehr herausholen kann und auch nicht sollte, weil es von außen dadurch eine bestimmte Bewertung bekommen hat. Ne? Nur mal für die Laien, die sowas vielleicht noch nicht wissen.
Je höher die Bewertung, desto mehr ist das Heft dann am Ende wert.
Vermeintlich.
Ja, ich glaube, am Ende ist es nicht nur Altpapier, sondern auch noch gelber Sack.
Das ja, aber dann bitte in gelben Sack, nicht in Restmüll. Da werden wir auch mal extra mal was drüber machen, wenn ihr Lust habt, weil da haben wir uns auch ein bisschen mit befasst auch. Aber ich habe aus meiner Sammlung ein paar Sachen verslappen lassen. Also die werden dann eingeschickt und gegradet bei einer Firma, die das dann professionell macht. Und die sagt dann, das Heft hat diesen den Zustand, und dadurch ergibt sich natürlich vermeintlich auch der und der Wert. Aber da machen wir da mal was extra drüber.
First World Problems. Wir schicken Altpapier in die Vereinigten Staaten, wo sich jemand eine Woche lang anguckt und die Knicke evaluiert und dann sagt, das ist in dem Zustand, schweißt es dann ein in Plastik und schickt es wieder hierher.
Ja, das sind tatsächlich First World Problems, aber es geht natürlich auch in kapitalmarktrelevante Geschichten schon rein. Also da gibt's ja Comics, die dann Tausende von Euro wert sind. Und wenn man sie dann graden lässt und sie haben wirklich einen Top-Top-Zustand, dann vervielfacht sich dieser Wert ja nochmal. Ja, auch natürlich vermeintlich, man muss auch immer erst einen Käufer finden. Aber das ist ja mittlerweile auch ein Geschäft, mit dem wirklich auch Investoren
und ein ganz spannendes Thema.
In das hinein investieren und ist wirklich ein spannendes Thema. Aber wie gesagt, das machen wir mal in einer separaten Folge. Falls ihr Lust habt, könnt ihr das gerne auch kommentieren mal, ob es euch interessieren würde. Wir machen es wahrscheinlich trotzdem, auch wenn es euch nicht interessiert. Weil wir müssen ja immer irgendeinen Content finden. Ich bin ja hier als Content Creator und Finder. Ja. Ne? Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir beenden das Gespräch jetzt heute hier im schönen Ambiente vor der Bücherwand beim Sven. Das war wirklich schön. Schöne Pizza gegessen, schön geplaudert.
Vielen Dank.
Ganz klasse. Danke, dass du dein Tinian-Wissen mit mir geteilt hast.
Gerne.
Und mit allen da draußen. Dann sage ich mal, ciao und bye bye, euer Bern.
Macht's gut. Ciao.